Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Willkommen zu dieser neuen Folge von «Endlich leben». Ich bin Evelyn Gutknecht und ich muss dir gerade ehrlich sagen, diese Folge die geht an die Substanz. Einmal bei mir. Heute erzählt da nämlich eine Mutter, wie sie ihren kleinen Sohn hat loslassen. Kinder, die sterben, das finde ich immer besonders traurig. Aber keine Angst, es gibt auch sehr hoffnungsvolle Momente in dieser Folge. Und am Schluss bleibt bei mir eine grosse Dankbarkeit für das Gespräch, weil ich ganz viel mitnehmen konnte. Aber jetzt zuerst einmal von vorne. Ich habe Milena Stoll getroffen. Sie ist 36, Trauerbegleiterin, verheiratet und Mami von 4 Kindern. Und eines von ihren Kindern, der Jonah, ist eben mit 3 gestorben. Er war schwer behindert und niemand konnte sagen, wie alt er wird. Klar war einfach, dass er leidet.
Einfach so das Leiden mitzuerleben, das war so schlimm. Und gleichzeitig halt schon auch die Hoffnung zu haben, dass wenn er stirbt, an einen besseren Ort kommt. Also ja, mehr auch die Hoffnung, dass er jetzt auch Ruhe hat und Frieden hat und es ihm jetzt auch darf gut gehen.
Die Milena und ihre Mann haben darum auch entschieden, dass sie keine lebensverlängernden Massnahmen machen. Es hat Zeiten gegeben, wo sie sich gewünscht hat, dass der Jonah sterben kann. Aber über das reden, das ist schwierig gewesen.
Wenn eine Geburt bevorsteht, dann geht mein Geburtsvorbereitungskurs, liest Bücher und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, beim Tod, ich muss mich vorbereiten, wenn der kommt. Aber ich kann mit niemandem darüber reden, es gibt keinen Kurs, es ist auch schwierig, Bücher zu finden. Oder einfach, ja, ich habe das alles müssen selber erarbeiten.
Die Milena beeindruckt mich so fest, wie sie den Jonah mit so viel Liebe gepflegt hat und ihn auch in Liebe losgelassen hat. Vor allem hat sie mir bei ihr zu Hause am Küchentisch erzählt. Kommst du mit? Milena, ich freue mich mega, dass ich heute bei dir zuhause sein darf, im schönen Thun, wo ja leider heute an diesem Tag auch verhangen ist. Also mit Bergen gesehen ist heute nicht viel. Aber ich habe mich sehr auf das Gespräch mit dir gefreut. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und auch, ja, wie parat bist, über sehr schwierige Zeiten aus deinem Leben zu erzählen. Zuerst vielleicht einfach mal schnell, wenn du jetzt neu mit hier kommst, wo man dich noch nicht kennt, irgendwie an einem Geburtstag. Und die Frage ist, Milena, wer bist du so? Wie stellst du dich an mich vor?
Ich stelle mir vor als Mama von 4 Kindern. Und das, dort fängt es schon an. Das ist manchmal schon eine schwierige Frage, weil unser drittes Kind ja gestorben ist. Und ja, manchmal sage ich wirklich einfach, ich bin Mutter von 4 Kindern, wenn ich gerade nicht möchte darüber reden. Und gleichzeitig, manchmal sage ich auch, ich bin Mutter von 4 Kind und unser drittes Kind ist gestorben. Oder wenn sie dann fragen, wie alt das Kind ist. Das ist ein wichtiger Teil von meinem Leben. Mhm. Genau. Ich bin verheiratet und ich bin Trauerbegleiterin für Eltern, für Familien, für Kinder. Genau.
Gehen wir doch auf das dritte Kind, auf den Jonah ein. Mhm. Er ist nach einer ganz unkomplizierten Schwangerschaft ist er auf die Welt gekommen. Du hast nicht geahnt, dass da irgendetwas anders könnte sein. Und man hat dann nach der Geburt noch nicht gerade etwas gemerkt, aber später dann hast du vor allem auch gemerkt, irgendetwas ist nicht so wie bei deinen anderen zwei Kindern. Du hast ja schon ein bisschen gewusst, oder? Wie ist so ein Kleinkind unterwegs und du hast gemerkt, etwas stimmt nicht. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, die Zeit?
Mhm. Ja, angefangen jetzt eigentlich schon eine Woche nach der Geburt, wo er einen schweren Infekt hatte und auf die Intensivstation musste wegen dem und wirklich auch die erste Nacht nicht ganz klar war, ob er das schafft oder nicht. Aber da hat er sich dann erholt und hat dann auch das Gefühl gehabt, hey, ja, das war jetzt einfach Startschwierigkeiten. Wir haben gesehen, dass er eine Fehlbildung hat an der Niere, aber das gibt es etwa die noch, so Blasenieren. Und wir sind auch mit ihm heim und haben am Anfang so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, er hat viel gerannt, das ist vielleicht wegen seinem Start oder, ja. Aber dann war er einfach immer wieder krank gewesen und hat oft ins Spital müssen. Und sein Lächeln ist zum Beispiel viel später gekommen, erst so nach 12 Wochen. Er hat nicht fokussiert, er hat uns nicht richtig angeschaut, wir haben gar nicht gewusst, sieht er überhaupt oder ist er blind?
Und das ist so bei diesen Standarduntersuchungen. Weißt du, am Anfang hast du ja, ich weiß nicht mehr, das ist schon so lange her bei meinen Kindern, aber nach 4 Wochen hast du Kontrolle, nach 8 Wochen hast du Kontrolle.
Genau.
Da ist das nicht das Thema gewesen, es ist etwas anders, oder?
Ja, es ist noch so, am Anfang hat man ihm wirklich noch so ein bisschen Zeit gelassen und hat man dann schon wieder Hoffnung geschöpft, wenn man irgendwie in einer Kontrolle war und der Arzt hat gesagt, nein, das ist schon gut. Und das, und dann mit 4 Monaten hat uns der Kinderarzt Physio verschrieben. Hat dann schon gefunden, er müsse Physio, weil nicht alles ganz gut ist. Aber es war noch nicht überhaupt nicht das Thema gewesen, dass er so schwer behindert wird. Und dann mit 7 Monaten hat er erste Epi-Anfall gehabt. Wir hatten vorher schon das Gefühl gehabt, dass er manchmal Absenzen hat, also dass er wie nicht ansprechbar ist, nicht reagiert und plötzlich wieder da ist. Und plötzlich hat er aber einen richtigen Epi-Anfall gehabt.
Also Epilepsie.
Ja, epileptischen Anfall gehabt, genau.
Magst du dich an den Moment, oder ja, wahrscheinlich magst du dich gut an den Moment erinnern, was ist dir da durch den Kopf?
Es war sehr unaufgeregt gewesen. Ich war im Strandpark mit den Kindern oder mir als Familie und ich habe ihn gefüttert, die haben ihm Brei gegeben. Und er hat plötzlich so die Augen aufgerollt und auf die Seite, der Kopf so ein bisschen auf die Seite und das immer wieder. Und spannenderweise haben wir schon am nächsten Tag ein EEG geplant gehabt, eben wegen diesen Absenzen. Also, dass man hat die Hirnströme, wir hatten schon Termin für die Hirnströme zu messen, um zu schauen, ob er Epilepsie hat. Und er macht gerade am Tag vorher den ersten Anfall. Und ich habe wirklich sehr nüchtern das Handy gepackt, das gefilmt, für am nächsten Tag eine Neurologin zu zeigen. Und ich bin nicht sehr, ich bin nicht so erschrocken. Ich hatte das Gefühl, Epilepsie kann man ja behandeln. Also das ist jetzt nicht so eine Sache. Also habe ich dann, so, dann zumal noch das Gefühl gehabt und nicht Angst gehabt. Oder,
Dann sind wir eben an dem nächsten Tag zu dieser Untersuchung gegangen. Was ist denn dort dabei rausgekommen?
Dort ist dann rausgekommen, also ich weiss nicht, was sie selber schon gesehen hat, aber sie hat das EEG gemacht und hat meinen Mann mit ihm direkt ins Kinderspital geschickt.
Mhm.
Hat gesagt, wir müssen direkt gehen, das muss man genauer anschauen, das MRI vom Hirn machen und schauen, was da los ist. Und dann haben sie dort auch nochmal Untersuchungen gemacht, verschiedenste, und ich glaube, nach einem Tag, zwei, haben sie uns dann gesagt, dass er eine BNS-Epilepsie heisst, die hat, und die ist in ganz vielen Fällen nicht therapierbar. Und er hat gesagt, jetzt müssen wir sofort starten mit wirklich einer aggressiven Therapie, also mit einer starken Therapie. Das ist die einzige Hoffnung, dass man die Epilepsie in den Griff bekommt.
Mhm.
Und wenn wir die nicht in den Griff bekommen, dann wird das eine gesunde Entwicklung komplett verhindern. Und das war dann leider auch der Fall gewesen. Also es ist bei ihm bis zum Schluss haben wir immer wieder neue Medikamente ausprobiert und er war wirklich therapieresistent gewesen. Also wir haben nichts gefunden, was geholfen hat, für die Epilepsie in Griff zu bekommen.
Ich nehme an, es ist ein rechter Hammerschlag, oder so als Eltern von so einem Baby, wenn du hörst von den Ärzten, hey, die Epilepsie, die kann man wahrscheinlich nicht behandeln, gesundes Leben ist nicht möglich, was geht einem da durch den Kopf?
Was
ist dir durch den Kopf?
Also es war wirklich noch speziell gewesen, denn wo wir die Diagnose bekommen. Mein Mann, wir haben gewusst, dass am Abend dass die Ärztin kommt und wir haben den ganzen Tag gewartet und sie ist nicht gekommen und nicht gekommen und dann ist mein Mann heim zu den anderen Kindern, weil wir einfach, ich glaube, wir mussten ablösen oder ich weiß auch nicht. Und eine halbe Stunde später ist die Ärztin zu mir gekommen, ich war allein gewesen. Und das war recht schwierig gewesen, sie allein gewesen. Und gleichzeitig bin ich sehr froh gewesen, sie hat wirklich nichts beschönigt. Sie hat wirklich gesagt, ich habe euch ganz eine schlechte Nachricht, Frau Stoll. Euer Sohn hat eine schlimme Form von Epilepsie. Ich habe mir alles aufgeschrieben auf ein Blatt. Wirklich, dass ich das Blatt immer noch. Ich sehe es auch noch vor mir. Und das wird eben in vielen Fällen nicht therapierbar. Und jetzt müssen wir einfach schauen. Aber euer Sohn wird höchstwahrscheinlich behindert, schwer behindert sein. Und das ist, also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Komplett zusammengebrochen.
Du sagst, zum Glück hat sie nichts beschönigt. Würdest du sagen, das ist wichtig und das braucht es, dass man als Eltern klare Worte bekommt und einem nicht irgendwie Hoffnungen gemacht werden, wo eh nicht in Erfüllung gehen?
Ja, ich glaube schon. So hart wie es ist. Also wie es ist, habe ich das Gefühl, es ist gut gewesen, hat sie es so klar gesagt.
Mhm.
Ja, so rückblickend habe ich wirklich das Gefühl, es ist mega gut. Und gleichzeitig, aber sie hat es mega gut gemacht. Ich weiss auch noch, am nächsten Morgen ist sie ins Zimmer gekommen und hat mich gefragt, wie es mir geht. Und das hat mich so schön gedacht, sie war ja eigentlich die Ärztin von meinem Kind. Das ist so, für Jonah hat sich ja die Realität auch nicht verändert. Er hat ja das eh gehabt. Aber für mich war alles anders gewesen am nächsten Morgen. Mhm. Ja.
Hast du irgendwie so überhaupt können in die Zukunft schauen in dem Moment? Oder ja, hast du eh gar nicht gewusst, was kommt jetzt da auf dich zu?
Nein, ich habe mir es gar nicht vorstellen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war mehr so ein Schwanken zwischen Hoffnung, gleichwohl, vielleicht wird es ja nicht so schlimm sein. Oder vielleicht, ja. Und gleichzeitig wirklich so, ich weiß nicht, wie wir das so schaffen. Oder was es ist echt überwältigend, ja.
Es ist ja neben dieser schweren Epilepsie, hat man gemerkt, dass er gewisse Gendefekte hat, die man aber gar nicht recht gekannt hat. Also irgendwie so ein bisschen, okay, da ist etwas, aber man könnte dem gar nicht wirklich einen Namen geben. Man kann das nicht therapieren, man weiss gar nicht, wie sich das wird auswirken. Also wie zusätzlich obendrauf ja nochmal etwas, oder?
Mhm. Ja, das ist mehr, weil er verschiedene Fehlbildungen hatte. Man hat nach einem Gendefekt gesucht, aber er hatte Fehlbildungen an den Nierenblasen, im Hirn, Teil vom Balken gefällt, der die rechte und linke Hirnhälfte verbindet, und auch sonst die Struktur vom Hirn hat man gesehen. Und dann haben sie gesagt, wahrscheinlich steckt da irgendetwas drin. Ein kleiner Herzfehler hat er auch noch gehabt, das hat man herausgefunden, aber das war nicht einschränkend gewesen. Und sie haben wahrscheinlich hat es da irgendetwas oben drüber. Und sie haben einen Gendefekt gefunden, aber das hat eigentlich nicht mehr geändert an dem, was er hatte. Das war mehr so für sie, glaube ich, die Erklärung gewesen, oder auch für uns die Erklärung, warum er das hat. Und mir ist davon ausgegangen, dass das eine Spontanmutation war, dass einfach in der Zellteilung irgendwo etwas, ja, ich würde sagen, schiefgelaufen ist. Also es ist, ja, es ist noch schwierig zu sagen. Also sie konnten uns nicht sagen, warum das so ist. Sie sind ja davon ausgegangen, dass wir das nicht irgendwie in unserem Erbgut haben. Aber geändert hat das dann eigentlich nicht mehr, der Gendeffekt. Mehr einfach zu wissen, aha, es ist wegen dem.
Ja.
Aber wir haben niemanden gefunden, der irgendwie den gleichen Gendeffekt hat. Sie konnten uns nicht sagen, ah ja, das ist die und die Prognose bei dem Gendeffekt, sondern keine Ahnung, ob euer Kind noch 2 Wochen lebt oder 30 wird. Also.
Ja, wir sind dann mit dem Jonah heim und haben ja eigentlich nicht gewusst, auf was ihr euch einstellen müsst. Also lebt er morgen noch, lebt er in 2 Jahren noch, wird er vielleicht doch ein junger Erwachsener. Also, weißt du, ich stelle mir vor, klar hat das ja niemand, also weißt, ich weiß ja auch nicht, wie alt meine Kinder werden, und gleich ist das eine mal ganz andere Situation. Wie gehst du mit so einer Spannung um?
Also ich muss vielleicht noch sagen, in der Zeit, wo die Epilepsie ist ausgebrochen, sind wir 6 Wochen im Spital gewesen, und dort hat er eine starke Rückentwicklung gemacht. Also er hat dann schon können essen, trinken, mit Glück, er kann fast höckeln. Aber es war 7 Monate, gewesen, so 6, 7, 8 Monate so. In dieser Zeit gsi und hat eine starke Rückentwicklung gemacht. Also er hat dann aufgehört zu spielen, er hat so ein bisschen mit den Händen können Sachen angeben, er hat nicht gezielt können mega greifen, aber er hat so ein bisschen angeben. Und er hat wirklich dann aufgehört zu spielen, er hat aufgehört zu trinken, er hat aufgehört zu lachen, er hat aufgehört zu rennen am Schluss. Er hat das, ist über die Sonde ernährt worden, und am Schluss von diesen 6 Wochen ist er wirklich nur noch leblos im Bett gelegen. Und wir haben dann nach diesen 6 Wochen entschieden mit den Ärzten, dass wir ihn heimnehmen, und wir sind dann davon ausgegangen, für zu sterben. Sie haben dann Tag und Nacht Kinderspitex organisiert, und wir haben einen Sauerstoffmonitor bekommen, Sondennahrung, Monitor, alles einfach, ja, wirklich ein halbes Spital daheim eingerichtet.
Um ihn möglichst gut pflegen und eigentlich ins Sterben begleiten.
Genau. Wir haben eigentlich das Spital verlegt, für zu sterben. Ja, und dann hat er sich aber wieder erholt im Herbst. Und das war wirklich auch schwierig. Also, ich vor allem auch innerlich habe Abschied genommen. Ich hatte das Gefühl, jetzt stirbt er in der nächsten Woche. Und plötzlich ist es ihm wieder besser gegangen. Und das war so komisch gewesen, weil er ja gleich nicht gesund war. Also, er war weit weg von gesund. Und er war auch nicht zufrieden gewesen. Also, er war wirklich ein Kind gewesen, das bis zum Schluss sehr viel gerannt hat, sehr unruhig war und niemand genau konnte sagen, warum das ihm so schlecht geht. Sie haben so von einer neurologischen Unruhe geredet. Und das war wirklich sehr schwierig. Und dann haben wir dann wirklich 2,5 Jahre ein Auf und Ab gehabt, was im Zwischendurch ein bisschen besser ist gegangen. Manchmal, als wir ein neues Medium ausprobiert haben, haben wir das Gefühl, oh, jetzt ist es ein bisschen besser, jetzt ist es ein bisschen fröhlicher, tut ein bisschen mehr auf, ist mehr bei uns, ist mehr da, ist ansprechbar. Und er hat es wieder gekehrt, hat er wieder viel gerannt, ist in seiner eigenen Welt gewesen, haben wir das Gefühl gehabt, aber nicht zufrieden in seiner Welt. Also es war nicht ein Kind gewesen, wo man kann sagen, ja, er ist in seiner Welt, aber er ist zufrieden, das hat er wirklich nicht gehabt.
Das hast du auch gespürt, dass es ihm eigentlich nicht gut geht.
Ja, genau.
Wie gehst du mit dem als Mutter um?
Das ist mega schwierig, wirklich, das war auch das Schwierigste am Ganzen gewesen. Fast nicht auszuhalten manchmal.
Dass du wie auch nichts machen kannst, um das zu lindern, oder?
Ja, das war wirklich, wirklich mega schwierig gewesen und irgendwie, weisst du, nie ein Ankommen in diesem Leben. Nie haben wir irgendwie die Therapie gefunden, die ihm hilft und jetzt können wir entspannen oder jetzt können wir uns darauf einlassen, so ist es. Es war immer eine Suche gewesen nach Hilfe, nach Lösung, nach Linderung, nach Besserung. Und das hat nie aufgehört und das ist extrem anstrengend. Das macht einen mega ohnmächtig. Ja.
Ich stelle mir vor, eben, du hast ja noch 2 andere Kinder. Also der Alltag zuhause muss ja irgendwie ein Stück weit weitergehen. Du musst deinem Kind probieren, gerecht werden. Du hast da das schwer kranke Kind. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast ihn auch viel müssen tragen, den Jonah bei dir haben. Wie schafft man das?
Ja, das frage ich mich auch rückblickend. das ist wirklich, also, das machst du einfach. Also, du kannst gar nicht überlegen, du bist einfach dran. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten ein mega gutes Umfeld gehabt. Oder immer noch. Nachbarn, Familie, die uns haben unterstützt haben, beide Grosseltern, die uns mega unterstützt haben. Wir hatten die Kinderspitex gehabt, die sehr viele Stunden bei uns zum Glück können, also auch gesprochen worden von IVO, da sind wir sehr dankbar gewesen. Also sie sind Nacht viel da gewesen, viel Nachtwach gemacht und am Morgen auch noch Stunden. Weil meistens hat er schon aber keine 1:1 Betreuung gebraucht. Und ja, man ist einfach dran. Ja.
Aber das heisst, du hast eigentlich ständig andere Leute bei dir zu Hause gehabt. Weißt du, dass einfach mal Ruhe als Familie können sein, mal durchschnaufen, das hat es ja in dem Sinn ja auch nicht gegeben. Die Spitex ist zwar Unterstützung, aber es sind ja gleich auch eben fremde Leute in deiner Wohnung, in deinem engsten Kreis. Lernst du da wie mit der Zeit so Leute halt einfach aufnehmen, Familie und egal, wenn sie euch so erleben, wie sie gerade sind, mit all euren Höchst und Tiefs.
Ja, ist noch lustig, mein Mann hat mal zu mir gesagt, wir haben uns ja gegen ein offenes Haus gewünscht. Jetzt haben wir es auf die Art. Und ich würde schon sagen, so Beziehungen zu der Spitex-Frau, also wir haben mit der Zeit ein fixes Team gehabt, das haben wir uns sehr eingesetzt, dass wir ein fixes Team haben. Die ist in dieser Zeit wirklich sehr tief gewachsen und wir hatten coole Frauen gehabt, es waren alles Frauen gewesen, darum rede ich von Frauen. Das ist wirklich ein mega Geschenk. Es waren coole Frauen gewesen, aber die andere Seite ist schon, gell? Also du würdest dir manchmal wünschen, einfach wieder auch allein zu können. Es ist auch nicht so einfach, wenn du immer so Hilfe brauchst, wenn du immer auf Hilfe angewiesen bist, wenn du es einfach nicht allein schaffst. Und zwar Hilfe auf verschiedensten Ebenen. Also unsere Nachbarin organisiert, dass 2 junge Mädchen sie bei uns Badzimmer putzen, einmal pro Woche und so. Also du kommst auf keinen grünen Zweig mehr und du hast das Gefühl, also du wirst nichts gerecht. Am Haushalt nicht, dem Kind nicht, dem kranken Kind nicht, der Partnerschaft nicht und deine eigenen Bedürfnisse auch nicht. Also, und das ist ein Durchgefühl.
Und du weißt ja wie auch nie, wann ist es vorbei. Also du weißt nicht, auf was musst du dich einstellen. Ja. Sind das die nächsten 10, 15 Jahre von deinem Leben oder ist das gleich vorbei?
Ja.
Weißt du, hat es da auch so Gedanken gegeben, eigentlich den Wunsch fast, dass der Jonah sterben kann, damit das Leiden für ihn aufhört und damit auch bei euch wieder anders möglich wird? Oder ist das eine böse Frage?
Nein, das ist nicht eine böse Frage. Ja, der Wunsch ist, also den haben wir beide gehabt, haben wir auch offen darüber geredet. Mein Mann war Pflegefachmann und wir haben wirklich auch gewusst, was das für sein Leben bedeutet. Dass das, oder ja, gewusst. Nein, wir haben nicht gewusst, was es für sein Leben bedeutet. Aber wir konnten erahnen, das wird nicht leichter. Also er wird Hüftoperationen brauchen, er wird schwerer werden. Wir werden wahrscheinlich müssen zügeln oder uns anders einrichten, einen Lift brauchen. Und wir haben dort sehr realistisch und nüchtern darüber geredet. Und wir haben ja beide zusammen sehr früh das Gefühl gehabt, eigentlich schon bei der Diagnose, aufgrund vom Wissen von meinem Mann, dass wir ihn nicht möchten reanimieren möchten. Weil wir einfach das Gefühl hatten, wir würden ihm keinen Gefallen tun, wenn wir ihn zurückholen würden. Mhm. Das war unser Eindruck, weil die Lebensqualität einfach in unseren Augen wirklich nicht gut war. Und gleichzeitig hat der Wunsch, also es ist dann wirklich in einen Wunsch hineingewachsen, dass er endlich konnte sterben, weil es so aussichtslos war und er wirklich gelitten hat, der hat schon ein schlechtes Gewissen ausgelöst.
Das
also,
glaube ich.
Ja, irgendwie denkst du, das darfst du doch nicht wünschen. Und für mich ist auch so, mir hat beides mega Angst gemacht. Also einerseits, dass er stirbt, hat mir extrem Angst gemacht, aber dass er weiterlebt, hat mir auch eine Angst gemacht. Keine gute Lösung gegeben.
Ich durfte deine Abschlussarbeit lesen. Du hast, zu dem kommen wir dann noch, du hast noch eine Trauerbegleiterin-Ausbildung gemacht und im Rahmen von dieser Ausbildung hast du eine Abschlussarbeit geschrieben über die pädiatrische Palliativcare oder eben über den, eigentlich den Trauerprozess, oder, wo du ja durchgegangen bist, schon während der Krankheit von Jonah. Und da ist mir ein Beispiel, das du dort aufgeschrieben hast, ist mir mega reingegangen und ich fände es schön, wenn du das noch ein bisschen erklären könntest. Du schreibst, dass du dich fühlst wie so eine Ecke vom Zimmer und ein Bär und ein Tiger kommt auf dich zu. Der Bär ist, glaube ich, oder musst du erklären, ja,
ja,
wie
genau
das gemeint ist.
Ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, genau. Ich weiss auch nicht mehr, was ich was benennt habe, aber ich habe das Gefühl gehabt, der Bär steht für seinen Tod und der Tiger für seine Krankheit. Und beides kommt auf mich zu und ich habe das Gefühl, eins von beiden wird mich auffressen. Ja.
Beides
ja
ist eigentlich wie etwas Gefährliches, aber
extrem
du kannst dich nicht entscheiden, was jetzt...
Also ich kann es ja eh nicht entscheiden, was kommt, aber beides ist so bedrohlich, wirkt so bedrohlich auf mich. Ja.
Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, eben, du hast manchmal fast mehr Angst gehabt, dass es ihm schlechter geht, als dass er könnte sterben, weil du wie nicht gewusst hast, was kommt dann auf ihn zu, wenn es ihm noch schlechter geht, wenn du noch mehr das musst aushalten, dass du ein Kind hast, das leidet und du kannst es nicht lindern.
Ja.
Darum ich kann das, glaube ich, mega nachvollziehen, wenn du sagst, in diesem Moment wünscht man sich, das Kind kann erlöst werden von dem Leiden. Aber weißt, hast du da Leute gehabt, die du darüber reden jetzt außerhalb vom innersten Kreis? Also, darf man das auch aussprechen?
Ja, ich hatte Leute gehabt. Und wir haben ja so ein Umfeld gehabt, wo wir informiert haben, wie es uns geht und wo wir dran sind. Also, das habe ich gemacht. Es war für mich auch ein bisschen Verarbeitung gewesen, dass ich viel geschrieben habe. Also, ich habe für mich viel geschrieben, aber ich habe auch geschrieben und manchmal so wie sie dann WhatsApp gewesen, rausgegeben, unser Umfeld, dass sie wissen, wo wir stehen. Und ich habe das dort wirklich auch formuliert. Und schon spannend gewesen. Also, die Leute, die näher dran waren, die haben das alles so gut können nachvollziehen. Das glaube ich wirklich, dass das die Leute verstanden haben. Das hat mich auch sehr berührt. Und mir hat auch mal eine Ärztin auf dem Notfall gesagt, wir sind mega beeindruckt von euch. Es ist Ausdruck von grösster Liebe, wenn man sein Kind auch gehen kann. Und das hat mich so gut getan. Wirklich, das hat mich so berührt, dass sie das so gesehen hat, wo ich manchmal, oder ich hatte ein bisschen die Angst gehabt, wenn wir das geäussert haben, dass die Leute denken, die wollen ihr Kind loswerden. Und um das ist es überhaupt nicht gegangen. Aber einfach so das Leiden mitzuerleben, das ist so schlimm gewesen und gleichzeitig halt schon auch die Hoffnung zu haben, dass wenn er stirbt, an einen besseren Ort kommt. Also, ja, wir haben auch die Hoffnung, dass er jetzt auch Ruhe hat und Frieden hat und es ihm jetzt auch darf gut gehen im Sterben. Also, ich glaube, das macht schon auch noch viel aus.
Du hast gerade die Hoffnung angesprochen. Was würdest du sagen, was hat euch oder dir in dieser Zeit, in diesen fast 3 Jahren, die ja mega intensiv waren, mega kräftezehrend, was hat dir da, hat es Hoffnungsschimmer gegeben? Nicht im Sinn von der Hoffnung, dass er gesund wird und alles ist gut, aber weißt, hat es Lichtblick gegeben oder etwas gegeben, das dir Kraft gegeben hat?
Also, ich würde sagen, gesamthaft gleichwohl normale Alltagssituationen als Familie. Also eben, wir haben noch zwei ältere Kinder. Sie haben extrem viel Leichtigkeit und Freude auch reingebracht. Ich bin sehr dankbar. Es war auch nicht unser einziges Kind jetzt gewesen. Also ja, jetzt in unserer Situation. Das hat uns auch ein bisschen zur Normalität gezwungen. Natürlich wäre es manchmal schon einfacher gewesen, wenn man nur ihn allein hatte, hat man sich voll konzentrieren und hat nicht immer die Spannung gehabt zwischen Spital und daheim und so. Aber sie haben sehr viel Leichtigkeit in unseren Alltag und Normalität in unseren Alltag gebracht. Und er ist schon auch Beziehung zu meinem Mann oder unsere Beziehung ist extrem gewachsen in dieser Zeit und das ist für mich ein Geschenk. Also es war auch herausfordernd gewesen, aber im Grossen und Ganzen wirklich hat es uns mega zusammengeschweißt. Und was uns sehr geholfen hat, wir haben wirklich nach der Diagnose und ich weiss gar nicht, wie es so weit ist gekommen, aber haben wir zusammen von Lindy Hop tanzen. Das ist sehr fröhlicher Tanzstil mit fröhlicher Musik und das haben wir wirklich die ganze Zeit durchgezogen. Und das waren wirklich so Inseln im Alltag. Und er auch, ja, meine Freundinnen, meine Familie, einfach das Umfeld. Wir haben wirklich, wirklich ein mega gutes Umfeld. Und das hat schon viel Leichtigkeit und Hoffnung reingebracht. Und das andere war schon auch die Hoffnung, so ein bisschen im tieferen Sinn, dass ich glaube, dass es nicht Zufall ist, dass der Jonah da ist, dass es so nicht ein Fehler ist, dass er ein Geschenk ist an uns, auch wenn wir das uns ganz anders vorgestellt haben. Aber dass das nicht Zufall ist, dass ich seine Mama bin und dass es auch darum geht, dass ich etwas darf lernen von ihm. Das hat mir mega Hoffnung gegeben. Und auch, ich glaube, es hat sich die Sicht auch recht verändert, dass der Jonah nicht mir gehört. Er ist mir anvertraut. Aber meine Kinder gehören mir nicht. Die sind mir anvertraut für eine Zeit und ich darf sie begleiten. Und das hat mir geholfen, die Sicht. Ja.
Wir haben vorher darüber geredet für dich oder für euch, wie klar war, hey, ihr wollt ihn auch gehen lassen, wenn es so weit ist. Und du hast mir erzählt, du hast dann auch angefangen zu googeln und bist auf eine Ärztin in Zürich aufmerksam geworden, auf eine pädiatrische Palliativärztin, also eine Palliativärztin, die für Kinder spezialisiert ist. Was hat dir dann geholfen im Austausch mit ihr?
Bei ihr haben wir uns zuerst mal verstanden gefühlt mit unserer Haltung, dass wir eben nicht alles würden machen, dass wir nicht jede Therapie würden machen, dass wir uns überlegen, der John hat sehr viele Lungenentzündungen gehabt, also eigentlich jede Erkältung hat können ihre Lungenentzündung enden und das war auch sehr häufig der Fall gewesen. Und da haben wir uns dann manchmal schon überlegt, macht es Sinn, zum Beispiel Antibiotika zu geben oder was passiert, wenn er nicht mehr selber schnauft, würden wir intubieren oder nicht. Und dort eine Ärztin zu finden, die das versteht, dass wir nicht mehr alles würden machen, weil wir nicht glauben, dass das ihm gut tun oder dass das ihm dient. Das hat mega gut da. Jemand, der ihn versteht und jemand, eine Fachperson, wo wir über den Tod reden können. Weil in unserem Umfeld haben wir grundsätzlich gut über den Tod reden können. Aber bei den Ärzten haben wir wirklich gemerkt, in unserem Umfeld, ein Grossteil ist wirklich sehr fester Fokus auf das Leben. Und wir haben noch Möglichkeiten. Und wir können noch das und wir können noch das und so. Und das ist einerseits mega gut, die vielen Möglichkeiten. Aber wir haben manchmal das Gefühl, es sind weit zu viele Möglichkeiten. Und das dient eben nicht, wenn wir alles machen, für ihn am Leben zu halten, sondern die Türen zum Tod, die davon offen sind und er darf auch durch die Türen durchgehen. Und da hat sie uns mega gut beraten, hat uns auch gut vorbereitet auf den Tod. Und das ist für mich sehr wichtig gewesen. Also, man kann es ein bisschen vergleichen wie mit einer Geburt. Wenn eine Geburt bevorsteht, dann geht man in einen Geburtsvorbereitungskurs, liest Bücher und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, beim Tod, ich muss mich vorbereiten, wenn der kommt. Und der wird wahrscheinlich kommen, irgend früher oder später. Jonah wird vor uns sterben, so wie es ihm geht. Aber ich kann mit niemandem darüber reden. Es gibt keinen Kurs. Es ist auch schwierig, Bücher zu finden. Oder einfach, ja, ich habe das alles müssen selber erarbeiten. Und dort mit jemandem darüber zu reden, was passiert, was müssen wir machen, was bedeutet das, das hat mega Sicherheit gegeben. Das hilft dann auch, Ängste abzubauen.
Wie hat es dann konkret ausgesehen, sich vorbereiten auf seinen Tod? Weißt, was haben ihr euch da für Gedanken gemacht, vielleicht auch für Massnahmen getroffen?
Genau. Wir haben schon Patientenverfügung gehabt, aber wir haben die mit ihr nochmal ausgearbeitet, was wir in welcher Situation würden machen. Wir haben mit ihr auch geschaut, wie wir die verschiedenen Geräte nutzen. Sei jetzt das der Monitor. Wir sind so ein in eine Spirale reingekommen, wo er immer am Sauerstoff war und immer am Monitor, aber immer so ein bisschen am Knäppeln mit der Sauerstoffsättigung. Aber es ist ihm eigentlich gut gegangen, aber der Monitor hat gesagt, dass man ihm Sauerstoff geben muss. Das ist so ein bisschen schwierig gewesen und sie hat gesagt, hey, schau doch, ihr dürft wirklich das Kind anschauen. Ihr müsst nicht immer auf die Zahlen schauen. Dort uns auch wieder Sicherheit geben. Und das hat unser Leben wieder vereinfacht, dass wir nicht immer mit diesen Geräten rumgelaufen sind. Sie hat aber auch den Fokus fest darauf gelegt, wirklich zu lindern. Sie hat noch so verschiedene Sachen, die man eigentlich noch ausprobieren konnte. Und wirklich die Lebensqualität ist im Vordergrund gestanden. Und die Vorbereitung auf den Tod war sehr wichtig, zum Beispiel, dass wir wissen, wer informieren wir, wenn er jetzt daheim sterben würde. Wir hatten den grossen Wunsch, dass er daheim sterben könnte. Und da haben wir dann mit unserem Kinderarzt abgesprochen gehabt und auch sein Handynummer auch dürfen haben, dass wir ihm anrufen, dass er kommt, hey, kann den Tod bestätigen. Weil wenn man das nicht macht und zum Beispiel eine Ambulanz anruft, dann hat man, kommt dann auch die Polizei mit, weil dann ist es ein unklarer Todesfall, wenn ein Kind daheim stirbt.
Und dann gibt es natürlich viel mehr.
Genau, und dann nehmen sie das Kind mit.
Und, Aufregung.
Genau, und das kann man verhindern, wenn man informiert ist. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, wenn man das weiss, dass man sich vorbereiten kann.
Es war ja dann so wie gewesen, der Jonah ist 3 geworden. Du hast mir erzählt, er ist eigentlich wie nochmal plötzlich aufgeblüht, gell? Hat weniger gebrüllt. Man hat wie das Gefühl gehabt, hey, es geht doch irgendwie ein bisschen vorwärts, obwohl er auf dem Entwicklungsstand war, ist von einem 2-Jährigen. Wir hatten ein paar sehr schöne Wochen, hast du mir gesagt. Und dann hat er eben einen Infekt gehabt, wo er daran gestorben ist, im Dezember 2019. Was sind deine Erinnerungen an den Tag oder an die Tage rundherum?
Ja, eben wie du gesagt hast, er hat vorher wirklich noch mega gute Wochen gehabt. Und das ist recht speziell gewesen. Er war extrem fröhlich gewesen. Wirklich so, ja. Außergewöhnlich fröhlich, mega viel gelacht und zufrieden. Und es war sehr eine schöne Zeit gewesen. Ich finde auch so eine versöhnliche Zeit. Und dann plötzlich ist es ganz schnell gegangen. Hat er Erkältung gehabt und dann wieder gerade eine Lungenentzündung. Das ist wirklich innerhalb von einer Woche. Und dann ist er am Klausenabend, am 6. Dezember, ist es ihm wirklich ganz, ganz schlecht gegangen. Dann haben wir beide das Gefühl gehabt, ja, jetzt stirbt er wirklich. Aber wir hatten das auch schon ein paar Mal das Gefühl gehabt. Also, schon ein paar Mal Abschied genommen. Dadurch sind wir gleich auch so ein bisschen, ja, wir haben sehr fest das Gefühl, aber ja. Und dann ist er am nächsten Morgen, am 7. Dezember, bei uns daheim ist er gestorben, ja, an dieser Lungenentzündung.
Wir haben in dem Sinne Abschied nehmen. Also es ist für euch dann wirklich beide klar gewesen, jetzt, ihr stirbt er. Oder für euch als Familie, auch mit den Geschwistern, die Kinder. Wie wichtig ist das für euch gewesen, dass er da zu Hause hat sterben, dass ihr dann dabei sein durfte?
Für uns ein Geschenk. Also wirklich, wir haben gerne gewusst, es kann anders kommen. Wir haben es gewünscht und gleich haben wir gerne gewusst, hey, und es kann sein, dass man im letzten Moment findet, hey, wir können das daheim nicht stemmen und wir müssen gleich ins Spital oder es wird nicht mehr handelbar oder so. Und für uns ist es ein Geschenk, dass wir daheim dürfen sein. Und es war auch möglich gewesen durch die Kinderspitex, die uns mega gut begleitet hat in dem Innen, wo viel Erfahrung hat. Und es ist auch das wieder. Es war traurig gewesen und gleichzeitig war es schön gewesen. Also schön, es war einfach so ein heiliger Moment gewesen, wo er ist gestorben ist. Und ich kann das auf eine Art fast nur mit den Geburten vergleichen von meinen Kindern. Es war ganz, ganz besonders gewesen. Ich glaube, es sind einfach die Momente, wo sich Himmel und Erde berühren, wo du kein Wort hast. Und es war auch ihre Ruhe gewesen. Und das ist auch ein Geschenk für mich, weil sein Leben war so unruhig gewesen und das Sterben ist dann so in einem Frieden und in einer Ruhe und so unter einer heiligen Glocke irgendwie gewesen.
Ja, berührend.
Ja. Und ich glaube schon im ersten Moment haben wir beide oder alle auch so eine Erleichterung gespürt. Jetzt ist es wirklich passiert. Jetzt ist er erlöst.
Hm.
Sie sind natürlich auch die anderen Gefühle nachgekommen. Aber Erleichterung war wirklich auch ein grosses Gefühl gewesen. Jetzt ist es wirklich wie vollendet. Also wir haben das wie auch ein bisschen erwartet.
Ja.
Und eben die Auf- und Ab- und Abschied, dann haben wir 5-mal Abschied genommen, bis er richtig, also bis er wirklich gestorben ist. Und das, ja.
Das zerrt natürlich das zerrt enorm,
mega,
oder?
Ja.
Ja.
Ja. Aber die anderen Gefühle sind natürlich dann nachgekommen.
Genau, du hast mir auch im Vorfeld erzählt, dass nachher ja bei dir ganz grosse Erschöpfung auch gekommen ist. Erschöpfung von all diesen 3 Jahren, die ja enorm kräftezehrend waren, oder? Mhm. Du hast keine Kraft mehr gehabt, um mit deinen grösseren Kindern zu spielen, um einen grossen Ausflug zu machen. Du hast dich angefangen zurückzuziehen, bist in die Stille. Weißt du, wie würdest du sagen, was hat dir in dieser Zeit geholfen, in dieser Erschöpfung, in dem Loslassen auch?
Die Ruhe, die Stille, wirklich so das Zurückziehen. Er ist im Dezember gestorben und im März war dann Lockdown. Und das hat uns als Familie wirklich mega gut getan. Ich glaube, so, für das jeder wieder sein Plätzchen gefunden hat. Bei der Geburt ist ja oft so, dass alles ein bisschen durcheinander geht, und wenn jemand dazukommt und jeder wieder sein Plätzchen muss finden. Und wenn jemand stirbt, ist das eigentlich auch so, dass jeder wieder sein Plätzchen muss finden. Und da hat uns die Lockdown-Zeit auch gut getan. Ich bin wirklich sehr viel in die Stille, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viel Zeit für mich gebraucht und die auch haben können. Ich habe nicht geschafft in dieser Zeit, und die grossen 2 waren eingeschult und hatte das wirklich sehr viel Zeit für mich allein gehabt. Und das habe ich gebraucht, für alles zu büscheln, für ja, das einfach irgendwie zu verarbeiten. Ja. Mhm.
Du hast mir auch gesagt, eigentlich ist dort nicht der Trauerprozess losgegangen, sondern der Trauerprozess ist schon viel früher losgegangen. Und das ist auch etwas, was dir mega am Herzen liegt. Gell? So das Bewusstsein, hey, wenn Eltern von einem Kind, das schwer krank ist, oder eben wenn Eltern eine Diagnose bekommen, dass ihr Kind eine lebenslimitierende Krankheit hat, dann fängt dort eigentlich schon so wie ein Trauerprozess an. Manchmal checken wir es halt wie vielleicht nicht, oder was da genau abgeht. Aber kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen? Was geht da ab, eben an Trauer, schon bevor überhaupt das Kind stirbt?
Ja, also ich habe das auch in dem Moment noch nicht so realisiert. Ich habe es wirklich erst rückblickend nach eurer Ausbildung als Trauerbegleiterin realisiert, hey, der Trauerprozess, der hat wirklich bei der Diagnose gestartet. Oder ja, ich glaube, ich habe es schon realisiert, dass es Trauer ist, aber halt auch mich viel besser zu verstehen oder noch rückblickend zu verarbeiten. Ich glaube, auch dort innen hast du gar nicht so die Chance zu verarbeiten.
Ist gar keine Zeit,
du bist so
oder?
Im Überlebensmodus, genau. Mhm. Und das ist so im Vordergrund, zu überleben. Aber gleichzeitig, ja, musst du so viel loslassen, schon bevor das Kind stirbt, musst du so viele Vorstellungen, Wünsche, die du hast für das Leben, für das Kind und für dich selber musst du loslassen. Das ist auch schmerzhaft. Und da gehören auch ganz viele Gefühle dazu, wie zum Beispiel Neid, dass eine Freundin ein gesundes Kind hat oder wenn du das Gleichaltriges siehst, wo spielt und dies kann das nicht. Oder Einsamkeit, weil du einfach eine andere Realität hast als Menschen um dich herum.
Mhm.
Ohnmacht, habe ich schon gesagt. Angst vor dem, was kommt. Also es ist eine so eine Vielzahl von Gefühlen, die du erlebst, die zu einem Trauerprozess gehören, die einfach ab der Diagnose schon da sind. Und durch das haben wir dann auch eigentlich das schon realisiert, schon als er gestorben ist. Wir sind an einem anderen Punkt, als wenn er völlig unerwartet gestorben wäre und vorher alles normal wäre gewesen.
Mhm. Also ja. Ihr habt schon das Loslassen schon ein bisschen müssen eigentlich üben.
Mhm. Genau.
Du hast vorhin gesagt, so das Besondere ja auch, was der Jonah in euer Leben hineingebracht hat. Und ich fände es mega schön, wenn wir jetzt auch ein bisschen auf das noch schauen können. Weißt, was hat das Leben und auch das Sterben von Jonah in deinem Leben, in eurem Leben als Familie verändert, das würdest du sagen?
Ja, es ist mega schwierig, das zusammenzufassen. Er hat unsere Werte recht verschoben. Also auf eine Art bei mir auch sehr so an einem Bild, das ich hatte vom Leben, von Gott, von wie alles funktionieren sollte, oder hat es sehr auf den Kopf gestellt. Oder irgendwo ist das Bild auch ein bisschen zerbrochen. Und für mich ist dann das gsi wie ein Puzzle, das am Boden ist. Und wenn ich das wieder anfange zusammensetzen, kommt ein neues Bild raus. Und es hat uns sicher dankbarer gemacht für das, was wir haben. Vieles ist auch unwichtig geworden. Und es hat auch so das Bild erweitert. Also ich kann es zum Beispiel sagen, Ferien. Also Ferien sind für uns die strengsten, wenn wir mal Ferien gemacht haben, sind die strengsten Zeiten gewesen, die wir hatten im Jahr, wo wir weniger Hilfe hatten. Und also es ist einfach, und sie waren überhaupt nicht so gewesen, wie man sich Ferien vorstellt. Und dort habe ich mit der Zeit so gemerkt, hey, was sind Ferien für ein Privileg? Der grösste Teil auf der Welt weiss nicht, was Ferien sind. Und wir als Schweizer, das ist so selbstverständlich. Mhm. Wir gehen in die Ferien. Und es ist ein mega Geschenk und mega schön. Aber das hat so meine Sicht verändert. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Und das andere, was für uns als mega Geschenk ist, hat wirklich mein Mann und mich sehr zusammengeschweißt. Wir sind sehr verschieden. Aber wir haben irgendwie auch gut ergänzt und sind in dieser Zeit ein gutes Team geworden und haben ja gelernt, gut zu kommunizieren, habe ich das Gefühl. Wir haben eine gute Kommunikation entwickelt in dieser Zeit, was heute eine mega wertvolle Ressource ist. Und gleichzeitig, ja, denke ich auch, kommt man auch wieder in eine Normalität nach einer gewissen Zeit, was auch mega gut ist. Also, ja, wo ich auch froh bin, dass das wieder so eine Normalität ist reingekommen und auch kleinere Probleme mega stressen und so. Aber ja, es hat meine Sicht sehr verändert. Und das andere, was sich auch verändert hat, ist so die Sicht auf den Himmel. Also, dass ich glaube, oder ich habe mich vorher nicht so fest auseinandergesetzt, aber ich bin mit dem aufgewachsen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Also mit dem christlichen Glauben.
Mit dem christlichen Glauben, genau. Und jetzt, als ich das erlebt habe, glaube ich das noch mehr. Oder ist das eine mega Hoffnung, dass es das gibt? Und gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, der Himmel ist viel näher gekommen. Also, es ist mega schwierig, das zu beschreiben, aber wo der Jonah gestorben ist, habe ich so das Gefühl gehabt, da ist immer noch so eine Nähe, aber die vergeht auch. Also, das ist jetzt noch am Anfang. Aber die ist einfach geblieben bis heute. Es ist so eine Nähe zu ihm, wo ich so das Gefühl habe, der Himmel ist irgendwo sehr nahe. Mhm. Und vorher habe ich auch das Gefühl gehabt, das ist irgendwo weit weg. Und das hat sich verändert. Aber gleichzeitig habe ich auch viel mehr Fragen und viel weniger klare Vorstellungen von allem.
Also Fragen an
Gott, das Leben. An das Leben. Mhm. Habe ich sehr viele Fragen. Und ich würde mein Glauben mehr als eine Hoffnung beschreiben. Hoffnung, ja, schon eine Hoffnung. Es ist ein Gegenüber da, wo mehr versteht, als ich verstehe.
Mhm.
Wo ich alles nicht kann verstehen, was uns passiert ist, irgendwo eine Logik dahinter auch hat. Ja.
Weißt, du bist ja eigentlich mega früh in deinem Leben so krass mit der Endlichkeit konfrontiert worden. Ich meine, du bist 30 war, als Jonah gestorben ist, gell?
Ja, genau.
Also eigentlich ja schon vorher. 30
ist Geburtstag, dann gleich 40, ein paar Tage später.
Ja, krass.
Ja.
Und ja, eigentlich schon vorher eben mit seiner Diagnose, also konfrontiert mit dieser Endlichkeit. Ist das so das erste Mal in deinem Leben, wo du gemerkt hast, wow, ja, das Leben kann wirklich so anders rauskommen und so endlich sein, so plötzlich kann es irgendwie enden?
Ja. Ich glaube, es ist einfach anders, wenn nur darüber nachdenkst, als wenn du es dann erlebst oder durchlebst. Das ist wirklich ganz anders. Bewusst, wir wissen ja das alle. Aber das ist mehr so kognitiv. Und das dann wirklich das durchleben, das verändert schon viel. Ja.
Was würdest du sagen, jetzt so die Konfrontation mit dem Tod, was hat das jetzt konkret auch verändert auf deine Sicht auch selber, weißt, auf deine eigene Endlichkeit? Ist das etwas, dein eigener Tod, der dir Angst macht? Oder ja, was denkst du darüber?
Nein, es hat mir eher die Angst genommen. Aber es ist mega schwierig zu beschreiben, warum. Ich glaube schon auch in seinem Sterben eben so die Heiligkeit dort gespürt zu haben, hat mir die Angst auch ein bisschen genommen vor dem Sterben. Auch wenn ich nicht weiss, was da genau kommt. Mhm. Aber überhaupt nicht weiss. Aber ich habe einfach eine Ruhe darüber, durch das Erlebnis. Und gleichzeitig immer noch ein mega Respekt, was wird mein eigener Tod mit mir machen. Also, das weiss ich nicht. Mhm. Ja.
Das weiss niemand
von uns, gell? Ja, genau. Obwohl ich mich auch in der Ausbildung noch sehr, hat man sich müssen mit der Eigenendlichkeit auseinandersetzen. Und das war eine sehr gute Erfahrung gewesen. Weiss ich ja nicht, was es schlussendlich mit mir wird machen.
Mhm.
Ja.
Mein Podcast heisst «Endlich leben» und ich frage meine Gäste immer gerne, wie fühlst du den Begriff, was heisst bei dich «Endlich leben»?
Ja, aber es ist ja in diesem Wort ist beides. Das Endliche, dass das Leben ein Geschenk ist, wo auch dort das Leben mir nicht gehört. Das ist ein Geschenk, wo ich eine gewisse Zeit habe, ich weiss nicht wie lange. Und das hat schon bei mir so ein anderes Bewusstsein ausgelöst, was mache ich aus meinem Leben? Was ist eigentlich wichtig? Wo will ich her? Über das habe ich mir viel mehr Gedanken gemacht. Hat mich vielleicht auch mutiger gemacht, gewisse Sachen einfach zu machen. und andere endlich leben, endlich richtig leben vielleicht auch. Hat sich schon auch verändert durch eine andere, ein anderes Wachsein, ein anderes durchs Leben gehen. Auf eine Art ohne Demut. Dass ich so vieles nicht im Griff habe.
Mhm.
Und dass vieles Geschenk ist, aber dass auch vieles ich nicht verstehen kann, was passiert auf dieser Welt. Und ich einfach irgendwie muss vertrauen, mit Teil beitragen, so gut wie ich kann. Und ja, es ist noch schwierig, das in Wort zu fassen. Ja, einfach wirklich eine Demut und eine Dankbarkeit ist aus dem heraus gewachsen. Und ein anderes Bewusstes durchs Leben gehen. Ja.
Mega stark. Zum Schluss noch, Milena, wenn du an Jonah denkst, an was denkst
du? Ja, ich sehe ihn vor mir, wie er lacht. Auch wenn das eine Seltenheit war, aber es hat es ja gleich gegeben. Ich spüre eine Wärme. Ja, ich spüre ihn fast körperlich. Ich habe noch sehr viel gehabt, wirklich viel gehabt. Und ohne wirklich eine Nähe, die eben geblieben ist. Also, ja, er ist für uns immer noch ein wichtiger Begleiter. Er ist ein Thema, er ist präsent in unserem Leben und gleichzeitig aber auch ein Frieden und ein Versöhntsein mit seinem Tod und seinem Weg, obwohl ich nicht alles kann verstehen. Also sein Leiden kann ich bis heute nicht verstehen, aber es ist nicht ein Groll oder eine Bitterkeit darüber. Mehr Dankbarkeit, dass der Teil vorbei ist. Ja.
Wow, finde ich mega stark, das so kannst sagen. Macht mich gerade, ja, es berührt mich gerade sehr. Danke vielmals, Milena, dass du mir und uns allen so offen Einblick gegeben hast in unser Leben von dieser Zeit, wo du den Jonah hast dürfen begleiten durchs Leben und durch den Tod. Und ich wünsche dir weiterhin einfach alles Liebe, alles Gute.
Danke.
Die Milena ist wie gesagt Trauerbegleiterin und ich habe dir ihre Webseite in den Shownotes verlinkt. Und in den Shownotes findest du auch einen Link zu unserer Spendenseite. ERF Media, die diesen Podcast und auch ganz viele andere Podcasts produziert, lebt nämlich von Spenden. Du darfst uns sehr gerne mit einem einmaligen oder natürlich auch mit einem regelmässigen Batzen unterstützen. Danke vielmals. In 2 Wochen gibt es wieder eine neue Folge und dann mit einer absoluten Premiere hier bei «Endlich leben». Mehr verrate ich aber noch nicht, du darfst gespannt sein. Ich bin Evelyn Gutknecht, hab's gut.
«Endlich leben», ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.